Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon in den USA ist jetzt Catherine Klüver-Ashbrook, Politikwissenschaftlerin an der Harvard Kennedy School. Guten Abend, Frau Klüver-Ashbrook.
Guten Abend von hier aus, guten Morgen nach Deutschland.
Ja. Vertrauen Sie den Aussagen der behandelnden Ärzte über den Gesundheitszustand von Donald Trump?
Da haben Sie schon gleich den wunden Punkt gelegt. Es geht vielleicht nicht um meine persönliche Meinung, aber das, was sich hier gerade in den Medien abspielt, sind natürlich verwirrende Interpretationen der Aussagen des Leibarztes. Denn der hat sich natürlich über die Serie der Pressekonferenzen, die wir nun gehabt haben, auch das ein oder andere Mal widersprochen. Gerade als es darum ging, kriegt der Präsident Sauerstoffzufuhr oder nicht? Wann hat er sie genau bekommen? Was ist der genaue Zeitplanablauf, also auf welchen Zeitpunkt kann man denn wirklich diese Infektion zurückdatieren? Bei all diesen Fragen hat sich das Team um Präsident Trump erstens bedeckt gegeben, dann heute wiederum widersprüchliche Informationen an den Tag gelegt. Und Sorgen muss man sich vielleicht dann eher darum machen, dass zum Beispiel der Kongress kein offizielles, eben vielleicht auch mit etwas genaueren Informationen, Briefing dieses Teams bekommen hat. Denn wenn man nochmal überlegt, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist immerhin die dritte Person in der Rangfolge der möglichen Nachfolger eines Präsidenten. Wenn also Donald Trump handlungsunfähig wäre, wenn Vizepräsident Pence noch etwas passieren könnte über die nächsten Wochen und Monate, dann wäre sie zumindest die Amtsführerin. Und die Tatsache, dass der Kongress nicht wirklich ganz genau Bescheid weiß, wie es dem Präsidenten geht, das lässt einen doch zu denken. Also das macht einem doch Sorgen.
Hat denn der Kongress, hat das amerikanische Volk einen Anspruch darauf, transparent über den Gesundheitszustand des Präsidenten informiert zu werden?
Das ist genau gerade die Debatte in den Medien, aber eben wie gesagt auch unter den gewählten Repräsentanten. Die Demokraten sagen natürlich ja, es geht hier nicht nur um einen Präsidenten einerseits. Also das wäre die erste Informationspflicht. Das zweite ist aber auch, es geht um einen Kandidaten. Wir sind mitten in einem Wahlkampf und wir sind in einem schon laufenden Abstimmungsverfahren. Also wir denken daran, dass die Wahl jetzt weniger als 30 Tage vor uns liegt. Aber dass in vielen Bundesstaaten eben schon seit 45 Tagen vor der Wahl abgestimmt wird. Das heißt, Donald Trump steht eben auch auf einem Wahlzettel. Was passiert? Und gut, darauf gibt es jetzt schon ziemlich klare Antworten. Was würde passieren, wenn dieser Präsident dann eben und dieser Kandidat Donald Trump dann handlungsunfähig ist? Also all diese Dinge bemächten vielerlei Stimmen immer dazu, jetzt zu sagen, wir müssen noch viel genauer auf den Stand der Dinge gebracht werden.
Wenn Sie sagen, da gibt es schon ganz klare Antworten. In Amerika ja. Können Sie die vielleicht für unsere deutschen Hörer nochmal zusammenfassen? Was wäre denn die klare Antwort, wenn Donald Trump handlungsunfähig ist?
Genau, also wenn Donald Trump im Sinne des Präsidenten handlungsunfähig wird oder beschießt aus eigenen Stücken, das haben wir auch schon gehabt in der Historie Amerikas,
Wovon wahrscheinlich nicht auszugehen ist.
Nein, das stimmt in der Tat. Aber George W. Bush hat sogar bei einer Darmspiegelung Dick Cheney das Zepter in die Hand gegeben, weil er sich dann einer Narkose unterziehen musste. Und dann ist natürlich in dem Zeitraum ein Präsident in dem Sinne handlungsunfähig. Also wir können davon ausgehen, das haben Sie schon richtig angesprochen, dass dieser Präsident nicht das Zepter aus der Hand geben wird, jedenfalls nicht freiwillig. Das hat auch sein Stabschef heute in den Talkshows nochmal betont. Aber wenn es dann eben unfreiwillig geschehen würde, dann sieht der 25. Verfassungszusatz, der in den 60er Jahren beschlossen wurde, vor, dass der Vizepräsident Pence dann die Amtsgeschäfte übernimmt. Das ist für eine Präsidentschaft vielleicht ordentlich geregelt. Anders und schwieriger wird es, wenn es dann wirklich um das Thema des Kandidaten Donald Trump geht. Also wenn zum Beispiel der Präsident dieser handlungsunfähig oder sogar sterben würde, zum Beispiel in der Zeit zwischen der Wahl, wo vielleicht ein Donald Trump auf Papier gewonnen hat, und der eigentlichen Amtserhebung im Januar oder eben noch vor dem Datum der Wahlmännerabstimmung, die für den 14. Dezember festgelegt wird, dann wird es schon deutlich schwieriger. Da muss die Republikanische Partei einschreiten. Da sind so verschiedene Regularien festgelegt. Aber da könnte es sogar zum Beispiel sein, dass es nicht unbedingt ein Mike Pence sein würde, der dann den Präsidentenstuhl besetzt.
Was ist denn, wenn aller Kraft strotzenden Auftritte Trumps zum Trotz am Ende doch der schlimme Verlauf eintritt und er beispielsweise vor den Wahlen an die Beatmung muss? Sollte man unter diesen Voraussetzungen die Wahl dann nicht möglicherweise doch verschieben, eben weil sich die Voraussetzungen so dermaßen dann verändert haben?
Ja, da gibt es dann aber wiederum verschiedene Regelungen. Da müssen sich die einzelnen Parteien auch einigen. Gegebenenfalls müsste da sogar dann ein gerichtlicher Beschluss kommen. Also da müssen dann verschiedene Schritte eingehalten werden. Das kann man nicht natürlich irgendwie Pi mal Daumen machen. Das war auch nicht der Fall, als der Präsident das quasi wegen der Pandemie oder implizit wegen der Pandemie schon vor einigen Monaten oder vor 6 Wochen vorschlug. Man solle doch die Wahl verlegen. Das hatte natürlich damals ganz andere Ursprünglichkeiten. Aber das wäre eine Überlegung. Aber natürlich gibt es eben noch andere Möglichkeiten, die dann auch die Partei ausspielen könnte. Und deswegen wird es jetzt zum Beispiel extrem wichtig sein, am Mittwoch die Vizepräsidentendebatte sich anzuschauen. Denn wir wissen immer noch nicht ganz genau, Ihre Korrespondentin hat es erwähnt, wie es Joe Biden geht. Er hat angeblich 4 Tests gemacht. Er sagt, das Wahlkampfteam sagt, generell ging es ihm gut. Aber wir wissen inzwischen viel über die Inkubationszeit dieser Krankheit. Also es sind noch viele, viele Fragezeichen, die alle mit dieser Pandemie zusammenhängen. Und insgesamt lässt natürlich der Fokus, wieder erwachende Fokus auf die Pandemie, diesen Präsidenten insgesamt in seiner Politik, in seinem Management, seinem Umgang mit der Corona-Krise natürlich sehr schwach aussehen.
Sie sagen es, da ist ein Präsident, der sich auf offener Bühne, geschehen beim Kandidatenduell vor einer Woche, über die Schutzmaske von Joe Biden, seines Gegenkandidaten, lustig macht und dann ins Krankenhaus muss, weil er sich selbst mit Corona ansteckt. Nach menschlichem Ermessen, zumindest aus europäischer Sichtweise, würde man denken, okay, das Rennen ist damit gelaufen. Sehen Sie das auch so?
Naja, zahlenmäßig sieht es zumindest so aus. Wir sehen natürlich, dass selbst in den großen Swing States Herr Biden nach der Debatte, aber jetzt auch gerade am Wochenende, als die Nachrichten des Krankenhausaufenthalts des Präsidenten natürlich schon völlig publik waren, quasi Punkte hat zulegen können in den Swing States, gerade zum Beispiel in Florida zum Beispiel. Also da baut Herr Biden einen bequemen Bonus aus. Sieht ungefähr aus nach 10 oder 12%. Aber jetzt wollen wir natürlich nicht vergessen, dass 2016 Hillary Clinton um diese Zeit, Anfang Oktober, auch einen 14-punktigen Vorsprung hatte vor einem Donald Trump. Und dann sah es aber nach der Wahl ganz anders aus. Gut, da kamen auch noch einige sogenannte Oktober-Surprises dazu. Wir haben in der letzten Woche schon 2 Oktober-Surprises gehabt mit den Nachrichten über die Steuererklärung dieses Präsidenten und dann natürlich die Debatte und dann natürlich die Nachrichten der Erkrankung des Präsidenten. Also es ist noch nicht aller Tage Abend, aber rein rechnerisch sieht es zumindest heute so aus, wenn die Wahl heute wäre, dass natürlich mit diesem wiedererwachenden Fokus auf das schlechte Management, ich meine das menschenverachtende Management dieses Präsidenten und dieser Umgang mit dieser Pandemie, dass das ihm schwer zusetzen wird.
Was halten Sie denn von den Befürchtungen, dass ein Donald Trump gar nicht dazu in der Lage sein wird, einen friedlichen Übergang der Macht zu gewährleisten, sollte er denn verlieren?
Also da kommen jetzt natürlich ganz, ganz viele Dinge zusammen. Das ist das ganz gefährliche, brandgefährliche Spiel, was Donald Trump seit Monaten betreibt, nämlich die systematische Diskreditierung des ganzen Wahlsystems, die systematische Diskreditierung des demokratischen Apparates, die Schwächung, und das ist noch viel wichtiger, das macht er schon seit 3,5 Jahren, die institutionelle Schwächung gerade des Justizapparates oder beziehungsweise da ist der Supreme Court quasi nur das Sahnehäubchen auf dem, was der Präsident eben schon seit 3,5 Jahren systematisch macht, nämlich das ganze Justizsystem in seinem Sinne umzubauen. Also, dass das weiterhin brandgefährlich bleibt, nimmt auch nichts davon, dass der Präsident jetzt im Walter Reed Krankenhaus liegt. Denn die Verunsicherung in der Bevölkerung ist groß, gerade was die Sicherheit der Briefwahl angeht. Wenngleich es historisch keinerlei Nachweise gäbe, dass in irgendeiner Weise systematisch Wahlbetrug durch die Briefwahl, also ganz generell auch Wahlbetrug in den USA stattgefunden hat. Es gab immer mal Einzelfälle historisch, aber das könnte man nie so in Kontext setzen, als dass daran eine Wahl gescheitert wäre oder nicht demokratisch gelaufen wäre. Aber das sind die Spielchen, mit denen Donald Trump arbeitet, zum Teil natürlich auch, um sich selber zu beschützen. Wir haben ganz kurz angesprochen, das ganze Thema seiner Schulden, der ganzen Steuerfrage. Und da gibt es viele, viele Dinge, die ein Donald Trump selber für sich beschützen möchte und wo die präsidentielle Immunität ihm quasi heilig sein muss.
Donald Trump, seine Corona-Erkrankung, kurz vor den Wahlen. Einschätzung dazu von Catherine Klüver-Ashbrook, Politikwissenschaftlerin an der Harvard Kennedy School. Frau Klüver-Ashbrook, ganz herzlichen Dank und Ihnen einen schönen guten Abend und eine gute Nacht.
Dankeschön.